Wer die Briefe des Petrus und des Judas liest, begegnet vielen starken Themen, Leid und Regierung Gottes, Gericht und Warnungen, Trost und Ermutigung. Doch hinter all diesen einzelnen Aussagen steht ein durchgehender Faden, der leicht übersehen wird. Der dreieine Gott selbst ist die tragende Grundstruktur dieser Schriften. Er hat einen ewigen Vorsatz, wirkt in seinen Auserwählten und führt sie durch alles hindurch in den vollen Genuss seiner selbst. Wer diese Linie erkennt, liest diese Briefe nicht nur als Sammlung von Lehren, sondern als Einladung, in das Herz von Gottes Heilsplan einzutreten. Der dreieine Gott als unsere Portion und Gnade. Wenn Petrus die Gläubigen anspricht, steht von Anfang an der dreieine Gott im Zentrum seiner Sicht. Er beschreibt keinen fernen Gott, sondern einen Gott, der in seiner Dreieinigkeit an uns handelt und mit uns verbunden ist. Der Vater kennt und erwählt, der Sohn erlöst durch sein Blut, der Geist heiligt und macht die vollständige Errettung wirksam. So heißt es, die auserwählt wurden nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung des Blutes Jesu Christi, Gnade euch und Friede werde euch vermehrt. In einem einzigen Satz spannt Petrus den Bogen von der Ewigkeit Gottes bis in unser persönliches Erleben von Gnade und Frieden. Gnade ist hier nicht nur ein freundlicher Zuspruch, sondern der dreieine Gott selbst, der sich zu uns neigt und uns innerlich ergreift. Hier haben wir die Vorkenntnis Gottes, des Vaters, die Heiligung des Geistes sowie den Gehorsam und das Besprengen mit dem Blut Jesu Christi. Gott, der Vater, hat uns wiedergeboren, Christus hat mit seinem kostbaren Blut die Erlösung vollbracht, und der Geist wendet Gottes vollständige Errettung auf sein auserwähltes Volk an. Hier sehen wir den dreieinen Gott bei der Vollbringung der vollständigen Errettung. Petrus macht uns außerdem deutlich, dass dieser dreieine Gott unser Anteil ist. Diese Tatsache wird durch das Wort Teilhaber in 2 Petrus 1:4 angedeutet. Nach diesem Vers sind wir Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Das zeigt, dass der dreieine Gott jetzt unser Anteil ist. Wäre Gott nicht unser Anteil, könnten wir nicht an seiner Natur teilhaben. Diese göttliche Bewegung auf uns zu bleibt nicht äußerlich. Wenn Petrus sagt, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur geworden sind, öffnet sich eine tiefere Perspektive. Gott will nicht nur für uns handeln, er will unser Anteil sein. Der dreieine Gott teilt uns nicht bloß Gaben mit, sondern sein eigenes Leben und sein eigenes Wesen. Er wird in Christus und im Geist zu einer inneren Portion, die unser Denken, Fühlen und Wollen durchdringt. Am Ende seines ersten Briefes fasst Petrus das in den Worten zusammen, aber der Gott aller Gnade, der euch berufen hat hinein in seine ewige Herrlichkeit in Christus Jesus, wird euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, selbst zurüsten, festigen, stärken und gründen. Der Gott aller Gnade ist der Gott, der sich selbst als Gnade gibt, uns in seine Herrlichkeit hineinruft und uns unterwegs nicht loslässt. Auch Judas nimmt diese Linie auf, wenn er vom ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben spricht. Dieser Glaube ist mehr als ein Lehrsystem, er ist die Zusammenfassung der neutestamentlichen Wirklichkeit, dass der dreieine Gott sich uns als Errettung, Leben und Genuss schenkt. Die Schrift liefert hier nicht nur Formeln über die Dreieinigkeit, sondern zeigt eine lebendige Struktur, was der Vater beschlossen hat, was der Sohn vollbracht hat und was der Geist anwendet, fließt in unser Leben hinein, damit Gott uns als seine Portion erfüllt und wir ihn als unsere Portion genießen. In dieser Sicht werden Trost und Ermahnung, Zuspruch und Gericht in den Briefen des Petrus und des Judas verständlich, sie stehen alle im Dienst dieser einen Absicht, dass der dreieine Gott unser wirklicher Anteil wird. Wer sich so von Petrus und Judas an die Hand nehmen lässt, gewinnt einen anderen Blick auf den eigenen Glaubensalltag. Nicht mehr einzelne Erfahrungen, Erfolge oder Niederlagen bilden den Mittelpunkt, sondern die stille, aber beständige Zuwendung Gottes, des Vaters, die konkrete Erlösungswirklichkeit des Sohnes und das innere Wirken des Geistes. Selbst in Spannungen und Leiden, Petrus spricht davon offen, bleibt im Hintergrund die Zusage des Gottes aller Gnade, der zurüstet, festigt, stärkt und gründet. Diese Sicht ermutigt, die eigene Geschichte nicht als Aneinanderreihung zufälliger Ereignisse zu sehen, sondern als Weg, auf dem der dreieine Gott sich selbst teilt und mehr Raum in uns gewinnt. Die auserwählt wurden nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung des Blutes Jesu Christi, Gnade euch und Friede werde euch vermehrt. Durch welche er uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben entronnen seid, das durch die Begierde in der Welt ist. Wenn der dreieine Gott unser Anteil ist, dann ist das tiefste Kennzeichen unseres Lebens nicht, was wir aus uns heraus erreichen, sondern was er in uns wirkt. Gerade dort, wo unser eigenes Können an Grenzen kommt, kann neu bewusst werden, dass Gnade nicht eine dünne Schicht über unserem Versagen ist, sondern Gott selbst, der uns in Christus und im Geist trägt. In diesem Bewusstsein lassen sich auch schwierige Wegstrecken anders deuten, als Gelegenheiten, in denen der Gott aller Gnade sich tiefer verankert, unser Vertrauen weitet und unseren inneren Menschen gründet. So entsteht eine stille Zuversicht, dass Gottes ewige Gedanken, Erwählung, Erlösung, Heiligung nicht abstrakt über unserem Leben stehen, sondern im Verborgenen unseres Alltags weitergeschrieben werden. Teilhaben an Gott durch den menschlichen Geist im Heiligen Geist. Die große Wirklichkeit des dreieinen Gottes bliebe für uns abstrakt, wenn sie nicht einen inneren Ort hätte, an dem sie uns berührt. Petrus nennt diesen Ort den verborgenen Menschen des Herzens und lenkt den Blick damit auf unseren wiedergeborenen Geist, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unverderblichen Schmuck eines sanftmütigen und stillen Geistes, der in den Augen Gottes sehr kostbar ist. Hinter der sichtbaren Persönlichkeit, mit ihren Stärken, Brüchen und Widersprüchen, liegt ein innerer Mensch, den Gott neu geschaffen hat. Dort, im Verborgenen, verbindet sich unser Geist mit dem Geist Gottes. Dieser verborgene Mensch ist nicht eine poetische Umschreibung unserer Gefühle, sondern das Organ, durch das wir Gott wahrnehmen, auf ihn antworten und ihn genießen. In seinen Schriften zeigt Petrus auch den Weg auf, wie wir an dem dreieinen Gott als unserem Anteil teilhaben können. Dieser Weg betrifft den verborgenen Menschen des Herzens, und dieser verborgene Mensch ist unser Geist. In seinen Briefen sagt Paulus viel über unseren Geist, aber er gebraucht nicht den Ausdruck, der verborgene Mensch des Herzens. Dieser verborgene Mensch, unser menschlicher Geist, ist das Mittel, durch das wir den dreieinen Gott als unseren Anteil genießen. Obwohl Petrus nur wenige Male vom Geist Gottes spricht, ist seine Ausdrucksweise wunderbar. In 1. Petrus 4,14 sagt er, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, seid ihr gesegnet, weil der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf euch ruht. Wörtlich bedeutet das Griechische hier, der Geist der Herrlichkeit und derjenige Gottes. Der Geist der Herrlichkeit ist der Geist Gottes. Petrus spricht auch vom Geist Christi. Unser menschlicher Geist als der verborgene Mensch des Herzens und Gottes Geist als der Geist der Herrlichkeit und als der Geist Christi sind die Mittel, durch die wir an Gott als unserem Anteil teilhaben. Petrus spricht nur wenige Male ausdrücklich vom Geist, aber wo er es tut, öffnet sich ein weiter Horizont. Er nennt ihn den Geist Christi, der in den Propheten die Leiden Christi und die Herrlichkeiten danach bezeugt hat, und er nennt ihn den Geist der Herrlichkeit, der auf den Gläubigen ruht, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, seid ihr gesegnet, weil der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf euch ruht. Der Geist Christi macht das Erlösungswerk des Sohnes in uns wirksam, der Geist der Herrlichkeit trägt und durchdringt uns gerade dort, wo wir um Christi willen verachtet oder missverstanden werden. In dieser Spannung wird deutlich, wie konkret das Teilhaben an Gott ist, es vollzieht sich im Zusammentreffen unseres menschlichen Geistes und des göttlichen Geistes, mitten in Situationen, die alles andere als feierlich erscheinen. Judas knüpft daran an, wenn er von einem Leben spricht, das im Heiligen Geist geschieht, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Beten im Heiligen Geist ist mehr als das Sprechen frommer Worte, es ist das Ausrichten des verborgenen Menschen des Herzens auf Gott, ein inneres Antworten auf den Geist der Herrlichkeit und auf den Geist Christi in uns. So wird der dreieine Gott, von dem Petrus und Judas sprechen, im Innersten erfahrbar, als Friede mitten im Konflikt, als stille Kraft in Erschöpfung, als Licht, das im Herzen aufgeht, wenn äußerlich vieles dunkel bleibt. Wer diesen inneren Weg entdeckt, muss die äußere Welt nicht verachten. Petrus spricht sehr konkret von Ehe, Arbeit, Leid und Anfechtung. Aber er zeigt eine zweite Ebene, in allem, was sichtbar an uns zehrt, bleibt im inneren Menschen ein Raum, in dem der Geist Christi bezeugt, was Christus vollbracht hat, und in dem der Geist der Herrlichkeit ruht. Dort entsteht eine Gelassenheit, die nicht Verdrängung ist, sondern ein leises Wissen, Gott ist da, als unser Anteil, in unserem Geist. Diese Gewissheit nimmt äußeren Umständen nicht ihr Gewicht, sie nimmt ihnen aber das letzte Wort. Im verborgenen Menschen des Herzens wird die Gnade, von der Petrus spricht, zur erfahrbaren Wirklichkeit, und aus dieser verborgenen Begegnung wächst ein Leben, das uns selbst und anderen zum Segen wird. Sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unverderblichen Schmuck eines sanftmütigen und stillen Geistes, der in den Augen Gottes sehr kostbar ist. Indem sie danach geforscht haben, auf welche Zeit oder welche Art von Zeit der Geist Christi in ihnen hindeutete, wenn er im Voraus die Leiden Christi und die Herrlichkeiten danach bezeugte. Die Einsicht, dass der dreieine Gott uns im inneren Menschen begegnet, entlastet von dem Druck, alles über äußere Veränderungen lösen zu müssen. Wo sich der Alltag widerspenstig zeigt, bleibt doch die stille Möglichkeit, das Herz auf Gott auszurichten und dem Geist Christi Raum zu geben. Gerade in Situationen, in denen das eigene Wort stockt oder das Gebet mühsam ist, kann tröstlich sein, dass der Geist der Herrlichkeit nicht an unsere Ausdrucksfähigkeit gebunden ist, sondern auf uns ruht. In dieser Perspektive wird der verborgene Mensch des Herzens zu einem Ort der Hoffnung, Gott arbeitet dort weiter, auch wenn nach außen wenig spektakulär erscheint. So wächst ein stiller Mut, die eigene Innerlichkeit nicht zu unterschätzen, sondern als den Raum zu achten, in dem der dreieine Gott sich als unsere Portion schenkt. Wachstum, Aufbau und das Ziel von Gottes ewiger Ökonomie. Die Briefe des Petrus zeichnen ein weites Panorama von Gottes Handeln, vom ewigen Vorsatz Gottes bis zum Tag der Ewigkeit. Am Anfang steht die neue Geburt, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Diese Wiedergeburt eröffnet eine neue Existenz, die in einer lebendigen Hoffnung wurzelt und auf ein unverderbliches und unbeflecktes und unverwelkliches Erbe ausgerichtet ist. Doch Petrus bleibt nicht beim Anfang stehen. Er spricht von der unverfälschten Milch des Wortes, nach der wir uns sehnen sollen, damit ihr durch sie wächst zur Errettung. Wiedergeburt, Wachstum im Leben und Errettung gehören für ihn untrennbar zusammen, was Gott in Christus begonnen hat, will er zur Reife führen. Gott hat uns zu einem bestimmten Zweck auserwählt, und dieser Zweck ist, dass Gott sich selbst als unser Leben in uns hineinlegt, damit wir mit ihm zu einem Bau, zu seiner Wohnstätte, heranwachsen. Dieser Bau ist Gottes Haus, der Ort, an dem er sich selbst beherbergt. Außerdem wird dieser Bau zu Gottes Ausdruck, um die Tugenden dessen hinaus zu verkünden, der uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Gottes Tugenden hinaus zu verkünden bedeutet, das auszudrücken, was er ist. Dies ist Gottes Vorsatz. Dies ist auch Gottes Ziel. Dieses Wachstum ist personal, aber nie nur privat. Petrus sieht die Gläubigen als lebendige Steine, die zu einem Haus zusammengefügt werden, werdet auch ihr als lebendige Steine als ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Gottes Ziel ist ein Bau, ein geistliches Haus, in dem er wohnt und in dem er sich ausdrückt. Deshalb beschreibt Petrus die Gemeinde als auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das zum Besitz erworben wurde, damit ihr die Tugenden dessen hinaus verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Wachstum im Leben führt zum Aufbau, und Aufbau dient der Offenbarung dessen, was Gott ist. Darin liegt das Ziel von Gottes ewiger Ökonomie, eine Wohnstätte, in der er sich in vielen Menschen Ausdruck gibt. In seinem zweiten Brief greift Petrus diesen Gedanken auf und schließt mit der Aufforderung, wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wachsen in Gnade meint, dass Christus als unsere Gnade mehr Raum in uns gewinnt, wachsen in Erkenntnis heißt, ihn tiefer zu erkennen, nicht nur verstandesmäßig, sondern im Lebensvollzug. Dieses Wachstum geschieht unter Gottes regierender Hand, oft durch Leiden, Korrektur und Läuterung hindurch. Aber gerade dadurch werden wir gefestigt und verwurzelt, sodass der Aufbau des geistlichen Hauses nicht auf menschlicher Begeisterung, sondern auf der Erfahrung des dreieinen Gottes ruht. Judas beleuchtet dieselbe Wirklichkeit mit anderen Worten. Wenn er dazu aufruft, sich auf dem heiligsten Glauben aufzubauen, im Heiligen Geist zu beten und sich in der Liebe Gottes zu erhalten, geschieht dies, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Zum ewigen Leben weist nicht nur auf ein fernes Jenseits, sondern auf den immer tieferen Eintritt in den Genuss des göttlichen Lebens hin. So fügen sich die Linien aus Petrus und Judas zusammen, Gottes Regierung trennt, reinigt und bewahrt, damit alles, was dem Aufbau des geistlichen Hauses entgegensteht, beiseite gesetzt wird. Am Ende steht ein Volk, das nicht sich selbst inszeniert, sondern die Tugenden dessen hinaus verkündet, der es aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und sehnt euch wie neugeborene Kinder nach der unarglistigen Milch des Wortes, damit ihr durch sie wachst zur Errettung. Wer Gottes Ziel als Aufbau eines geistlichen Hauses erkennt, dem erscheinen die eigenen Wege weniger zufällig. Auch unscheinbare Schritte im Glauben, kleine Wachstumsbewegungen und mühsam erkämpfte Versöhnungen im Miteinander stehen dann im Licht eines großen Zusammenhangs. Der Blick auf das geistliche Haus bewahrt vor Resignation, wenn Entwicklung langsam scheint, und vor Stolz, wenn manches gelingt. Zugleich lädt diese Sicht ein, das eigene Leben nicht isoliert, sondern als Teil eines größeren Bauwerks zu verstehen, in dem der dreieine Gott sich einen nach dem anderen als lebendigen Stein gewinnt. In dieser Haltung kann selbst das Bewusstsein der eigenen Begrenztheit zu einer Quelle der Hoffnung werden, der uns wiedergeboren hat, wird sein Werk des Wachstums und des Aufbaus nicht liegen lassen, bis sein Haus vollendet ist und seine Tugenden in einem gereiften, gemeinsamen Zeugnis aufleuchten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du nicht nur über uns regierst, sondern dich selbst als Gnade und Leben an uns verschenkt hast. Vater, du hast uns nach deiner Vorkenntnis erwählt, der Sohn hat uns durch sein kostbares Blut erlöst, und der Heilige Geist wirkt in uns, damit wir Anteil an deiner göttlichen Natur haben und im Leben wachsen. Dreieiner Gott, lass uns im inneren Menschen wach und weich für dich sein, damit der verborgene Mensch des Herzens und dein Heiliger Geist frei zusammenwirken können. Wo Leid, Anfechtung oder Verwirrung uns treffen, lass den Geist der Herrlichkeit auf uns ruhen und bewahre uns in deiner Liebe, damit wir nicht von Nebensachen abgelenkt werden, sondern zu dir als unserem vollen Genuss zurückfinden. Baue uns als geistliches Haus zusammen, damit deine Tugenden sichtbar werden und dein ewiger Vorsatz erfüllt wird. Stärke alle, die schwach sind, tröste, wo Entmutigung ist, und ziehe unsere Herzen neu in die lebendige Hoffnung hinein, die du uns in der Auferstehung geschenkt hast. Dir sei die Ehre in der Gemeinde und in unserem Leben, jetzt und in Ewigkeit. Amen.